Ihr Lieben, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mal wieder predigen darf, dann auch noch bei Heinz de Buhr zum Schlagerwochenende. Ich habe mir extra einen Sakko angezogen, um dem Anlass gerecht zu werden. Ich hatte wohl mal großspurig verkündet, dass ich noch unzählige Schlagertitel hätte, mit denen ich so einen Gottesdienst füllen könnte. Das ist scheinbar am Ende im Gedächtnis geblieben. Es ist ja interessant, was uns in der Predigt am Ende hängt im Gedächtnis bleibt. Diesmal habe ich aber nicht den Titel geliefert, sondern Ingrid. Ja, das ist schon... Er gehört zu mir, von Marianne Rosenberg. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich im Vorspiel erkannt. Nahm mal am Vorentscheid zum Eurovision Song Contest teil, 1975, und hat es aber nicht geschafft, überhaupt ins Finale zu kommen, sondern landete schon im Vorentscheid auf dem 10. Platz unter ferner Liefen. Er gehört zu mir. Mein Vater, der kam aus Glinstedt, einem kleinen Dörfchen im Elbe-Weser-Dreieck. Und da gab es immer die entscheidende Frage, also wenn wir dann mal Oma besuchen kamen, und es waren ein paar Tanten da, oder Nachbarn oder Freundinnen von ihr, wer bist du denn? Also, wer bist du denn eigentlich oder von wem kommst du denn eigentlich her? Sie wollten damit nicht wissen, wie ich heiße, sondern von welcher Familie und welchem Hof kommst du eigentlich, wer ist dein Vater, wer ist dein Opa und so weiter. Das Ganze folgte da einer Art Geheimcode. Denn es wurde nicht gesagt, dass es Martin Henning, so wie man das ja rein theoretisch denken würde, sondern es gab dort die Tradition von Hofnamen. Also egal, wer da wohnte, jeder Hof hatte einen bestimmten Namen. Wir waren Otten, obwohl niemand sagen konnte, warum eigentlich. Niemand hat dort jemals einen Otten gesehen. Es muss mal so gewesen sein, dass die da wohl mal ein Haus hatten früher, 1900 oder 1850. So war ich in Glinstedt also immer Otten-Sien-Henning. Obwohl niemand wusste, wer dieser Otten eigentlich ist. Und so hatte im Dorf jeder sehr merkwürdige Namen, die alle nichts mit dem Namen zu tun hatten, wie sie eigentlich wirklich hießen. Und von außen betrachtet wusste immer gar keiner, wer nun eigentlich wer ist. Und ich kannte ganz viele Leute überhaupt nicht bei ihrem richtigen Namen. Wem gehöre ich? Zu wem gehörst du eigentlich? Eigentlich wollen sie ja nur wissen, wer sind meine Eltern und wer sind meine Großeltern. Aber wem gehörst du eigentlich? Wem gehört ihr denn eigentlich so? Ich habe mal überlegt, man gehört eigentlich ziemlich vielen. Also man gehört der Familie. Man gehört, zumindest wenn man noch arbeitet, irgendwie auch dem Arbeitgeber, der Kirche. Auch wenn sie nie sagen würde, der Mann gehört mir, nimmt sie einen schon doch in Anspruch. Erwartet wie jeder andere Arbeitgeber auch, dass man immer ein bisschen mehr macht, als eigentlich so vorgeschrieben ist. Oder die Liebe sagt, du gehörst mir. Oder eine Partei, eine Organisation, ein Fußballverein, der sagt, du bist unser Mann, du gehörst zu mir. Und das bedeutet, du setzt deine Zeit für uns ein. Und da steckt beides drin. Zum einen Hinwendung und Wertschätzung. Also es muss ja einen Grund haben, warum die Leute sagen, du gehörst zu mir, aber auch Besitzanspruch. Jeder von uns muss seinen Weg finden, mit so einem Besitzanspruch und so Forderungen umzugehen. Ich habe einen Predigtext rausgesucht, der ist sehr kurz. Und auch da formuliert Gott einen Besitzanspruch. Aus dem Prophetenbuch des Jesaja: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ein wunderbarer Spruch, viel verwendet auf Taufen, zumindest bei uns Lutheranern, bei Beerdigungen, der es aber in sich hat. Man guckt immer nur, ich kenne dich bei deinem Namen. Aber es hat eine große Konsequenz. Du bist mein. Hier geht es eben auch um Besitzanspruch. Nämlich um den Anspruch Gottes, auf das Leben eines Menschen, auf dein Leben, auf mein Leben. Und bedeutet das, dass eben noch jemand an uns herumzehrt? Also wir haben die Familie, wir haben den Arbeitgeber, wir haben den Fußballverein, wir haben, ich weiß nicht, wo ihr sonst noch überall drin hängt, das Frühstücken mit Freundinnen, den Ehemann und eben irgendwie auch noch Gott, der an uns herumzehrt und von uns eben auch noch ein Stück von dieser Zeit haben will, die wir eigentlich gar nicht mehr haben, weil wir schon so unter Druck stehen. Ist das noch jemand, der eben eine Scheibe von uns besitzen möchte? Nein, denn da geht es um ganz viel mehr. 4 Punkte. Dann sind es hier immer 3 Punkte, die ganz häufig in Predigten benutzt werden. Ich habe heute mal 4 Punkte. Erstens, wenn ich Gott gehöre, dann weiß ich auch, wohin ich gehöre. Ich habe eine Heimat bei Gott. Und in so einer Welt, die unglaublich mobil ist, der wir uns vor Angeboten im Grunde genommen kaum retten können, in der sich alles immer und ständig verändert, da ist es gut, wenn man weiß, wo man eigentlich hingehört. Und dieser Ort, wo man hingehört, ist dann eben kein Ort, der von mir auch noch unfassbar viel Stress und unfassbar viele Dinge verlangt, sondern ist eine Heimat, ist ein Ruhepunkt, wo man auch mal ausschnaufen kann, wenn einem alles zu viel wird. Ein Schutzraum, wo man sich hin zurückziehen kann, wenn gerade alles schief geht. Und dann denke ich an den verlorenen Sohn, den wir eben gehört haben in der Lesung, der nach seiner Odyssee froh ist, dass er sich an seine Heimat und an seinen Vater erinnert, der dort einen Neuanfang finden kann. Offene Arme, die schon so lange auf ihn gewartet haben. Ein liebevolles Willkommen. Und das Gefühl, endlich wieder zur Ruhe zu kommen, wieder zu sich selbst zu kommen. Und Jesus sagt, Gott, dieser Vater, ist genau diese Heimat. Kennt dich seit deiner Geburt und du gehörst zu ihm. Hat dich geschaffen und zu ihm kannst du kommen, egal was war. Was für eine Heimat und was für ein Ort, an dem wir sein dürfen. Zweitens, Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und er sagt damit, wer bist du eigentlich? Kein Mensch kann von sich alleine wissen, wer er eigentlich ist. Das geht nicht. Das geht nur, wenn andere mit uns sprechen, andere uns etwas widerspiegeln. Erst wenn ich einem anderen gegenüberstehe und wenn die mich ansprechen, dann weiß ich eigentlich, wer ich bin, was ich ihnen bedeute und was sie von mir halten. Und Gott kennt mich in all meiner Identität. Und das ist ja nun so, nicht alle, die uns so gegenüberstehen, sind immer gut zu uns. Andere machen uns manchmal auch zu Leuten, die wir gar nicht sein wollen. Stecken uns in Ecken, wo wir eigentlich nicht hinwollen und auch nicht hingehören. Und Gott macht das nicht. Das, was wir bei Gott finden, also die Identität, das, wie wir tatsächlich sind, in Gottes Augen, so sind wir tatsächlich. So hat er uns gedacht. So hat er uns gewollt und nicht anders. Und drittens, dieser Vers, der geht noch weiter. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wenn du durch Wasser gehst, dann will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du durchs Feuer gehst, dann sollst du nicht brennen, und die Flammen sollen dich nicht versenken. Gott geht mit uns anders um, als so manche Menschen mit uns umgehen und anders, als wir selbst manchmal mit uns umgehen. Er passt nämlich auf uns auf. Und wer zu ihm gehört, auf den hat er ein gutes und achtsames Auge. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht verbrennen und die Flammen sollen dich nicht versenken. Das klingt auf den ersten Blick fast übermenschlich und unverletzlich. Aber es ist gar keine Idylle. Wenn du durchs Feuer gehst, steht da. Und wer geht schon freiwillig durchs Feuer? Hier steht nichts davon, dass Gott uns alles Unangenehme und alles Schwere immer vom Hals hält. Durch manche Dinge, da müssen wir einfach durch. Aber wenn es durchs Feuer geht, dann ist er auf deiner und auf meiner Seite und bewahrt mich davor, darin zugrunde zu gehen in dem Feuer. Sondern dann kann ich da auch durchgehen. Obwohl wir selbst manchmal denken, dass wir es eigentlich aus unserer eigenen Kraft gar nicht schaffen können. Und darum geht es bei Gottes Segen. Nicht, dass er uns vor allem Unglück bewahrt oder dass wir übermenschlich durch alles hindurchgehen, sondern dass, wenn es hart auf hart kommt, wieder durchkommt mit Gottes Hilfe. Und viertens, wenn ich zu Gott gehöre, dann bringt das auch Verantwortung mit sich. Wenn ich jemandem gehöre, dann erhebt er auch einen Anspruch auf mich. Also, wenn ich zum Fußballverein gehöre, dann erwartet er, dass ich übe. Wenn ich in der Band Musik mache, wird auch da erwartet, dass ich in irgendeiner Art und Weise das Instrument, das ich spiele, beherrsche. Wenn ich meiner Familie gehöre, möchte sie meine Anwesenheit und mithelfen und mitdenken. Und wenn ich zu Gott gehöre, dann möchte der auch was von mir. Dann ist Nachfolge logische Konsequenz. So wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, folge mir nach, so sind dann auch wir gefordert, in unserem Reden und Handeln eben seinem Willen zu entsprechen. Unsere Begabung und Fähigkeiten, das, was Gott uns geschenkt hat, für ihn und für andere einzusetzen. Liebe zu üben, bereit sein, anderen zu vergeben und nicht zuletzt andere für den Glauben zu gewinnen. Und dann ist der Satz, den wir sprechen, er gehört zu mir. Er, Gott, gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Wie mein Name an der Tür. Ich sag mal so, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Namen von anderen durchaus mal von der Tür verschwinden. Dass manchmal tatsächlich Liebe vom Winde verweht, wobei das in der Regel kein laues Lüftchen ist, sondern ein ziemlicher Orkan, der auch noch lange nachweht. Weil das ist kein Spaß und niemand zu wünschen, dass Liebe verweht. Das ist, als wenn du durch das Feuer gehst tatsächlich. Und umso mehr wird mir dann diese Großartigkeit von Gottes Liebe bewusst, die nie vergeht. Diese Liebe, die mir das alles schenkt, Heimat, wo ich sein kann und zur Ruhe kommen kann, Identität, der mir sagt, wer ich eigentlich bin und was ich wert bin, Sicherheit und ein Ziel, auf das ich leben kann. Zu Gott gehören ist Gabe, das, was mir geschenkt wird, und dann eben eine Aufgabe. Es fordert mich auch heraus, mein Leben zu gestalten. Mal gelingt es mir besser und mal fällt es mir richtig schwer. Das ist immer wieder ein Auf und Ab. Und manchmal fragt man sich vielleicht, ob man das denn überhaupt gut genug hinkriegt. Oder Gott vielleicht doch schon abwinkt und sagt, naja, das war wohl jetzt nichts. Diesen einen Fehler, den kann ich dir eben nicht verzeihen. Das tut ein Christ nicht. Und genau dann hat unser Predigttext wieder seinen Auftritt und sagt, dass wir zu Gott gehören. Das ist seine Entscheidung gewesen und erstmal nicht unser Können. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Er gehört zu mir und ich weiß, er bleibt hier, weil er es mir versprochen hat. Und ich habe gedacht, ich lese uns den Text von Marianne Rosenberg nochmal. Oder könnt ihr ihn sehen? Könnt ihr ihn auswendig? Wie ist so die Stimmung? Ich versuch's mal. Und achtet mal auf den Text und nehmt mal für das Er unseren großen Gott. Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Und ich weiß, er bleibt hier, nie vergess ich unseren ersten Tag. Na, 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 denn ich fühlte gleich, dass er mich mag. Na, 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 ist es wahre Liebe? schön. Vielen Dank. Und ich habe gedacht, ey, wenn man da irgendwie Gott tatsächlich einsetzt, also Gott gehört zu mir wie mein Name an der Tür und ich weiß, er bleibt hier. Und nie vergesse ich unseren ersten Tag. Denn ich fühlte gleich, dass er mich mag. Und ist es wahre Liebe, die nie mehr vergeht? Oder wird die Liebe vom Winde verweht? Auch das ist ja so ein bisschen, dass wir uns manchmal fragen, trägt das alles und ist das alles wahr? Aber im Grunde genommen könnte man das Lied so ins Gesangbuch übernehmen, finde ich. Und wenn wir das nächste Mal gefragt werden, zu wem gehörst du eigentlich? Dann müsste die ganz ehrliche Antwort lauten, zu Gott. Und er gehört zu mir. Amen.